Liebe Geschwister, wir, wahrscheinlich alle, wie geschrieben steht, unser lieber Günter Klein, der Bruder Muhl, wie sie alle heißen, sind Menschen des Wunders. Aber nicht wunderbare Menschen, sondern Menschen der Wunder, Güte und Barmherzigkeit unseres Gottes. Ich habe ja kürzlich meinen 88. Geburtstag feiern können. Also 89 bis zu 90 fehlt es nicht mehr viel. Und also wunderbar. Auch nur in der Kraft der Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes darf ich hier stehen. Und die Beleuchtung hier, die funktioniert nicht, aber es geht gerade, könnte gerade gehen. Und nun das Thema. Wahrscheinlich habt ihr gelesen, unser Thema für heute Abend, Heiligung. Heiligung. Und jetzt dürfen wir erleben, dass dieser Ausdruck Heiligung für uns nicht gilt. Jetzt kommt ein heilsamer Schreck, wenn ich das sage, nicht? Sondern wie unsere verehrten Elberfelder Brüder, die unsere Elberfelder Bibel uns geschenkt haben, leider immer in der Fußnote dann schreiben, eigentlich, was eigentlich? Geheiligt sein, nicht Heiligung. Eigentlich geheiligt sein. Sobald wir von Heiligung hören, denken wir, aha, also nochmal, musst dich halt immer wieder anstrengen, dass du in der Heiligung vorwärts kommst und so weiter, gell? Das ist vor unserem Gott schrecklich. So schön das uns frommen klingen mag. Geheiligt sein. Das erste Wort, das wir beachten, finden wir in 1. Korinther 1, Vers 30. Kennen wir ja wahrscheinlich fast auswendig, ne? Dass nämlich Christus uns von Gott geworden ist. Ja, wie geht das zu, wenn man etwas wird, dann ist man ja vorher noch nicht geworden ist. Erst aufgrund von Golgatha ist es möglich, dass Gott uns in Bezug auf göttliche Weisheit Unkundige vorerst. In Bezug auf Gerechtigkeit Gottes. Und drittens, und jetzt in Bezug auf geheiligt sein. Und viertens, in Bezug auf Erlösung, ist Christus uns geworden durch Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und jetzt zum geheiligt sein. Ja, bitte, wenn man geheiligt ist, sind Siehst du einen Menschen, schreibt Salomo, der weise ist in seinen eigenen Augen, für einen Toren ist mehr Hoffnung als für den. Also heute Abend, wenn wir jetzt zuerst, Christus ist uns gemacht zur Weisheit, dann bitte sich jetzt nicht selber schon fühlen, wie weise wir seien. Ja, nicht. Nein. Christus uns gemacht zur Weisheit, gemacht, geworden. Hat Gott Golgatha gekostet, dass uns seine Weisheit ist unsere Weisheit von Gott geschenkt. Reicht das nun mehr? Mir reicht, wenn seine Weisheit meine Weisheit geworden ist, die wir schrittweise ergreifen können. Gerechtigkeit, ist das auch ein Geschenk? Und was für eine Gerechtigkeit? Nicht nur Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sondern uns ist die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Haben wir sie schon ergriffen? Dass wir genauso gerecht sind wie Gott selber. Habe ich übertrieben? Und jetzt geworden zum geheiligt sein. Also sind wir geheiligt? Noch eine Frage. Sonst könnt ihr Männer auch euren Frauen deutlich die Meinung sagen, wenn es nötig ist, nicht? Aber hier nicht einmal ja. Wenn ich eine Frage stelle und ihr seid überzeugt, dann sagt ihr mal ja. Oder weiß in den Kopf nicken. Also. Und zur Erlösung ist Christus uns geworden von Gott. Golgatha. Und da haben wir gleich bei allem, was nun für uns gilt, ja nicht etwa weiter, wie wir belehrt worden sind, der Heiligung nachjagen. Nicht, so sind wir belehrt worden und so steht geschrieben in Elberfelder. Falsch. Wir kommen auf diese Aussage zurück. Wie Christus geworden ist, das alles für uns, lesen wir nun in Johannes 17, Vers 19. Das ist ja das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Und jetzt macht Jesus das, was wir ja nicht machen dürfen. Wäre schlimm. Was steht denn da? Spricht Jesus: Ich heilige mich selbst. Ja, nicht sich selbst heiligen, gilt für uns, gell? Aha, jetzt das kleine Wörtchen nachher heißt, ich heilige mich selbst, hat ja nicht nötig für sich, für sie, für uns. Aha. Weil Jesus Christus sich selbst geheiligt hat und worin bestand seine Heiligung? Dass er sich hat beladen lassen mit unserem ganzen alten Sünderzustand. Ja, mit der Sünde und der Ungerechtigkeit der ganzen Schöpfung hat er sich beladen lassen. Und heiligt sich selbst jetzt so, belastet mit dem Sündenwust der ganzen Schöpfung, ja, dass er sich als das Opferlamm so zur Verfügung stellt, sich identifiziert mit dem ganzen Sündenwust der ganzen Schöpfung. Das ist seine Heiligung für sich selbst. Ich heilige mich selbst für sie. Unter dem Ausdruck sie sind Engel und Menschen, die ganze Schöpfung, alles inbegriffen. Also so auf diesem Weg ist Christus geworden für uns Weisheit, Gerechtigkeit, jetzt wir geheiligt sein. Wir sind die Weisheit Gottes, Christus ist uns geschenkt. Die Gerechtigkeit Gottes ist uns geschenkt. Das geheiligt Sein ist uns geschenkt. Und die Erlösung ist uns geschenkt. Wir finden in Hebräer 2, im Verse 11, schlagen wir auf, Hebräer 2, Vers 11, lesen wir ja, vielleicht von Vers 10 schon. Denn es geziemte ihm, um deswillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Wunderbar. Durch Leiden vollkommen zu machen. Nach der Beurteilung Gottes von sich selbst. Wer wagte als Geschöpf zu sagen, Gott, der alles geschaffen hat, sei nicht vollkommen? Er selber. Erst wenn ich meine ganze Herrlichkeit und meine Macht und meine Liebe erst unter den unerträglichsten Leiden bewährt hätte, erst durch Leiden das alles erst bewährt, erst so bin ich Gott vollkommen. Und wir mit Leiden, ja. Und jetzt Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Haben wir es da nicht wunderbar vor uns? Einer ist da, der heiligt. Wen? Uns. Und wir werden geheiligt durch den dreimal Heiligen. Und dann? Haben wir nichts zu tun mit Heiligung, sondern mit geheiligt sein. Wir sind geheiligt. Geheiligt sein. Das war Hebräer 2, Vers 11. Zweiten Thessalonicher 2, Vers 13. 2. Thessalonicher 2, 13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Rettung, nicht so, ja, da steht Seligkeit, zur Rettung im Geheiligtsein. Aha. Wann wurden wir dann auserwählt? Vor Grundlegung der Welt. Wir wollen gleich uns merken, während die Ordnungen des Evangeliums des Reiches, die beginnen erst von Grundlegung der Welt an zu laufen. Uns hat er auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und vor Grundlegung der Welt hat Gott das Wort Werke noch nicht gekannt. Da wollte er nichts wissen von Werken. Erst mit Grundlegung, ersten Spatenstich der Schöpfung durch Jesus Christus, kommt dieses Wort in Frage, Werk. Werke. Wo steht das geschrieben? Hebräer, glaube ich, 4. Wiewohl die Werke erst von Grundlegung der Welt an geworden sind. Und weil wir schon auserwählt worden sind durch die Gnade und Güte Gottes vor Grundlegung der Welt, sind wir ja, und da gab es auch noch keine Zeiten, keine Äonen, vor den Äonen, vor Grundlegung der Welt sind wir auserwählt worden, als es noch keine Werke gab, merken wir, wie Paulus empfindlich oder gar allergisch ist in Bezug auf die Begriff Werke. Ohne Werke und ohne Gesetz sind wir Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit, Vollkommenheit, was wir nur wollen, geworden. Dass Gott euch von Anfang an, die Rettung im Geheiligtsein des Geistes steht nun da. Unser Geist und unsere Seele sind beide lebendig gemacht, haben bereits durch die Gnade Gottes unauflösliches Leben empfangen, unser Geist. Unauflösliches Leben. Und die Seele auch. Das sagt Jesus schon noch unter Gesetz. Wer seine Seele behalten will für sich, anstatt die Seele, die gesündigt hat, Ja zu sagen, die muss sterben. Wer dazu Ja sagt, meine Seele hat gesündigt, wie geschrieben steht, die muss sterben. Gott recht gibt, der zeugt sie ins Leben, sagt Jesus. Also, schon lebendig gemacht, hat schon unauflösliches Leben. Seele, Geist, unser Geist und unsere Seele. Fahren wir weiter. Denn dies ist Gottes Willen, nicht eure Heiligkeit, sondern euer Geheiligtsein, zu dem er uns, gemacht hat. Geheiligtsein, das ist Gottes Wille. Und jetzt in Kapitel 3, am Schluss wichtige Zusammenhänge. 1. Thessalonicher 3, Da lesen wir vielleicht von Vers 12 an. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander. Liebe Geschwister, sind wir soweit? Ja, dürfen uns ruhig schämen. Überströmend und völlig in der Liebe gegeneinander. Und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen, Achtung, tadellos in Heiligkeit zu befestigen, nein, wie steht da, im Geheiligtsein zu befestigen. Warum betone ich immer wieder im Geheiligtsein? Ah ja, da kommen wir dran. Haben sicher nicht wenige schon an welches Wort gedacht in dem Zusammenhang? Jaget nach, was für einem Hasen? Jaget nach und dann lesen wir der Heiligung. Und dann wissen wir, klar, also jetzt aber, geben uns jetzt doch endlich mal alle Mühe, gell, der Heiligung nachzujagen. Da kommen wir gerade drauf zurück dann, wie diese Jagd vor sich geht und warum. Wieder ganz anders, als wir da belehrt worden sind oder uns selber belehrt haben. Um eure Herzen tadellos im Geheiligtsein zu bewahren, vor unserem Gott und Vater, Achtung, bei der Ankunft oder Anwesenheit unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Ich hoffe, dass wieder eine Reihe von uns sich gerade mit diesem letzten Wort überlegt haben, ja, wann kommt dann Jesus Christus? Erst mit allen seinen Heiligen. Erst am Ende der letzten 7 Jahre. Da kommt er in Herrlichkeit mit allen seinen Heiligen. Da habe ich gedacht, Herr, hilf, aber wir haben doch von unserem Apostel Paulus eine andere Belehrung. Im Gegenteil, dass die letzten 7 Jahre erst laufen können, beginnen können zu laufen, wenn wir nicht mehr da sind. Das gilt für uns. Aber hier steht, ja, wenn er kommt mit allen seinen Heiligen, die Schrift gibt immer selber Antwort. Wir brauchen jetzt nur zu lesen, da kommt jetzt dann ja gleich in Kapitel 4, da von Vers 12 an kommen die Ordnungen der Entrückung. Und was lesen wir jetzt da? Da genügt, wenn wir vielleicht noch von Vers 14 an lesen. Denn wenn wir oder da wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen, Achtung, mit ihm bringen. Was sind jetzt das für Leute, die mit Jesus Entschlafenen? Das sind alle Heiligen, wenn er für uns kommt. Die in Christo Entschlafenen während den 2000 Jahren. Ja. Was ist mit denen? Nur deren Körper ruht im Grab. Ihr Geist ist lebendig gemacht, zu Gott zurückgekehrt und ihre Seele auch. Wie wir lesen in Philipper 1, noch einmal das wunderbar gewaltige Wort. Nun, ob ich ferne bin oder zu euch komme, möchte ich sehen oder bin ich überzeugt, dass ihr feststeht in einem Geiste. Es kommt aber ein indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Ja. Wir stehen fest im Geiste, das Allerheiligste, indem wir mit einer Seele mitkämpfen am Evangelium Gottes. Ja. Der Geist ist immer im Allerheiligsten die dreimal heilige Norm Gottes, der Geist. Klar. Wunderbar. Vollkommen. Tadellos. Und jetzt, indem ihr mit einer Seele, da sind wir im Heiligtum bei der Seele, Geist im Allerheiligsten, die Seele im Heiligtum, mitkämpft am Evangelium Gottes. Weil unser Geist und unsere Seele in diesem Leben schon lebendig gemacht sind, kämpfen die beiden miteinander, jeder auf seine Weise. Irgendein Mensch, der gehört hat, der da scheint echter, frommer Mensch zu sein, bibelgläubig, kommt er zu mir mit seiner Not und beginnt zu erzählen. Jetzt merke ich, der Mensch hat ja keine Ahnung, was Glauben ist, göttlicher, der wirkliche Glaube. Wenn ich jetzt mit dem sprechen würde, in der Klarheit, dreimal Heiligkeit des Heiligen Geistes, nur des Geistes, ne? Würde gar nichts verstehen. Würde gar nichts verstehen. Unmöglich. Denn was lesen wir? Der Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, der versteht wie viel vom Worte Gottes, vom Geiste Gottes? Gar nichts. Gar nichts. Ja, aber was habe ich jetzt für eine Möglichkeit? Jetzt kommt meine Seele, meine lebendig gemachte Seele in Funktion. Und jetzt kann ich ihm sogar meine Seele darreichen, der niedergedrückten Seele, die zu mir kommt. Darf ich das? Kennen wir das noch? Jesaja 58. Wenn du der niedergedrückten Seele, die jetzt zu mir gekommen ist, da keine Ahnung hat vom Geist, deine Seele da reicht. Das ist das Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Aha. Indem ihr feststeht in einem Geiste, aber indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. So wunderbar sind die Dinge nun geordnet vor unserem Gott. Dann lesen wir weiter. Noch einmal. Jetzt sind alle die unzähligen Gläubigen während den 2000 Jahren, die sind entschlafen. Das heißt, das war ja der Ausgangspunkt, ihr Leib ruht noch in der Erde, aber ihr Geist und ihre Seele ist zurückgekehrt schon zu Gott in die Herrlichkeit. Lebendig gemacht. Und bei der Entrückung kommt er mit allen Heiligen, haben wir gelesen. Mit was für allen Heiligen? Nur die während den 2000 Jahren in Christo Entschlafenen. Ja. Sie den, der, deren Leib noch im Grab ruht, aber sie selbst schon, wie Paulus schreibt, ich hätte Lust abzuscheiden, um zu welchem Zweck? Um bei Christo zu sein. Und wenn wir diese Hütte ablegen, was schreibt Paulus? Diese Hütte. Dann haben wir droben einen Bau von Gott nicht mit Händen gemacht. Ja? In meines Vaters Hause sind ganz wenige Wohnungen. Nicht? Ja. Und zwar gehe ich noch hin, euch Stätten zu bereiten in Herrlichkeit. Im Moment, wo ihr diese Hütte ablegt, haben wir einen Bau von Gott da oben für Geist und Seele. Dann beachten wir, haben wir 1. Thessalonicher, nehmen wir jetzt mal Römer 6, Vers 19. Rede menschlich zu den Römern, Achtung, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn gleich wie ihr eure Glieder dargestellt habt zur Sklaverei der Unreinigkeit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, also stellet jetzt eure Glieder dar zur Sklaverei oder zum Dienst der Gerechtigkeit, zum Geheiligtsein. Zum Geheiligtsein. Dürfen wir unsere Glieder im Bewusstsein, wir sind geheiligt. Bewusstsein des Geheiligtseins. Ja. Eben haben wir durch den Geist die Macht, die Triebe des Fleisches in Schach zu halten. Und dann Vers 23. Vers 22 vielleicht schon. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zum Geheiligtsein. Aha. Als das Ende aber das ewige Leben. Von was ist hier noch die Rede? Von der Frucht des Geheiligtseins. Wie kommt eine Frucht zustande? Da wird zuerst ein Samenkörnchen gelegt und das muss sterben. Dann treibt es Würzelchen nach unten und dann die Keimblättchen nach oben. Da geht vielleicht noch die Walze drüber und dann beginnt Wachstum. Man sieht nicht, wie es wächst. Man hört nichts. Es wächst. Wächst. Bildet einen Knoten. Wächst weiter. Und jetzt die Frucht. Nehmen wir mal Weizen oder Gerste. Die neigt sich. und ist da. Also die Frucht des Geheiligtseins. Wenn wir jetzt festhalten, dass wir geheiligt sind, und jetzt kommen wir zu dem Ausdruck, jaget nach, nicht der Heiligkeit, sondern dem Geheiligtsein. Kommt ja ein erschütterndes Wort anschließend. Jaget nach dem Geheiligtsein, ohne welches, das Geheiligtsein, niemand den Herrn schauen wird. Jaget nach, jetzt Achtung, was gibt das für eine Jagd? Weil wir, liebe Geschwister, schon deshalb, weil wir immer belehrt worden sind von Jagen nach der Heiligung, wir uns immer Mühe gegeben haben und dann wieder auf uns geschaut und dann den Mut verloren haben. Ja, ich glaube, ich komme nie so weit, dann werde ich ja den Herrn nie sehen. Ja, weil falsch belehrt. Eben gerade, weil die Gnadengabe Gottes, dass wir geheiligt sind, nicht festhalten. Im Moment, wo ich wieder auf mich blicke, mit Heiligung auf mich blicke, ist mir das Geheiligtsein schon wieder wie ein Hase davon gesprungen, weißt du wie. Jetzt haben wir sofort was zu tun, wenn wir merken, jetzt habe ich wieder auf mich geblickt und ich soll geheiligt sein, sagte ich. Wir seien geheiligt. Ja bitte, aber jetzt jage ich dem nach, bis ich wieder das ergriffen habe. Herr, ich danke dir aufs Neue, dass ich geheiligt bin und dich schauen werde. Halleluja. Also. Das ist die Hasenjagd. Jaget nach dem Geheiligtsein, weil die Tatsache, dass wir von Gott geheiligt sind, dass er, im Hebräer gibt Gott sich noch Mühe, ich gedenke ja eurer Sünden und Übertretungen überhaupt nicht mehr, die existieren für mich schon gar schon lange nicht mehr, all das. Ist auf Golgatha alles in Ordnung gebracht worden. Tadellos. Das war. Da sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Christus, als er in die Welt kommt zur Erlösung. Er nimmt das Erste weg, auf das er das Zweite aufrichte. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi. Aha. Durch den Willen Gottes sind wir ein für alle Mal geheiligt. Und so ist unsere Schrift so voll übereinstimmend mit all diesen Ordnungen. Und jetzt beachten wir noch, Viertel vor neun, um 9 Uhr schließen wir, oder? Ja. Wie dieses geheiligt Sein uns trägt und in den wunderbaren Ordnungen des Hauses Gottes wieder überraschend wunderbar übereinstimmt in allem. Wir haben wieder einmal vor uns, ja, so entschuldigt, wie ich jetzt sage, hier das Allerheiligste, hier das Heiligtum und da den Vorhof. So. Und da den Leib. Genau gleich wieder, hier haben wir die Liebe, hier haben wir die Hoffnung und da haben wir den Glauben. Liebe, Hoffnung, Glaube oder Glaube, Hoffnung, Liebe. Leib, Seele, Geist sehen wir. Und nun, wenn Paulus nun schreibt wo ist Römer 12, die bekannten Worte: Ich ermahne euch nun, Brüder, und jetzt um der Barmherzigkeit Gottes willen. Und jetzt kommt eure Leiber, sagt die Alten, als Heilige, Gott wohlgefällige, was? Schlachtopfer zur Verfügung zu stellen. Oh, jetzt. Ja, wie passt jetzt das zum Geheiligtsein? Ja, bitte. Werden denn Schlachtopfer dargebracht? Nicht im Heiligtum und nicht im Allerheiligsten, sondern nur im Vorhof. Stellt nun eure Leiber dar als Gott wohlgefälliges, heiliges Schlachtopfer. Da kann man erschrecken. Der Altar im Vorhof und die Schlachtopfer. Da brennt Feuer, wird Fleisch geschlachtet und fließt Blut. So. Ja, wie viele in den 2000 Jahren Menschen, bei denen das buchstäblich der Fall war, dass sie ihre Leiber, aber jetzt wunderbar, heilige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer waren im Vorhof. Und jetzt, wenn die Priester diese Schlachtopfer dargebracht haben und ins Heiligtum hineingehen mussten, was hatten sie dann zu tun? Dann war zwischen Schlachtopferaltar und dem Eingang ins Heiligtum, war was davon? Ein Waschbecken, um Hände und Füße zu waschen. So, und was lesen wir jetzt da in Bezug auf Reinigen? Paulus hat ein Wort, Reinigung im Wasserbad des Wortes. Was gilt jetzt da? Genau das Gegenteil von geheiligt sein. Nämlich, schreibt Paulus in, Moment, erstens, 2. Korinther 7, Vers 1, ihr solche Verheißungen habt, so sollt ihr was machen. Euch selbst reinigen, jetzt da. Reinigen sollen wir uns, also waschen, Wasserbad des Wortes. Sollen wir uns selbst, aber jetzt Achtung, die Schrift, wenn sie von uns selbst spricht, dann meint sie nur den inneren neuen Menschen. Der alte existiert nicht mehr. Der reinigt sich selbst im Wasserbad des Wortes. Also, dass der neue innere Mensch, während er Wort Gottes liest oder gar verkündigt, betätigt er sich im Wasserbad des Wortes. Und so, der reinigt sich selbst, und in dem Stück ist Johannes genau gleicher Meinung. 1. Johannes 3, Vers 3, der sagt dann so, wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Merken wir? Also, geheiligt sein, Finger weg. Das sind wir. Aber jetzt was Reinigung mit Wasser betrifft, da dürfen wir die Mittel, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Wenn Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Liebe Geschwister, sollte die ganze Gesellschaft eigentlich rufen, Halleluja. Habe ich Wort Gottes zu euch geredet? Also was seid ihr jetzt? Ist das nicht wunderbar? Aber habt ihr gemerkt, dass ihr gewaschen worden seid? In einem Wasserbad? So wunderbar. Also, Paulus, jetzt, das aber nur in Römer 12, nur der Auftakt, unsere Leiber darzustellen, als heilige Schlachtopfer. Schlagen wir auf. Mahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, weil er an allen anderen Schlachtopfern des Gesetzes kein Wohlgefallen hat, sagt Jesus, nicht? Deshalb komme ich, dein Sohn, und an diesem Schlachtopfer, weil es aus Liebe geschieht, hast du Wohlgefallen. Am Schlachtopfer des Sohnes. Und was sind denn wir? Wir sind ja Glieder am Leibe dieses Sohnes. Nicht? Ist also ganz in Ordnung. Worin euer vernünftiger Gottesdienst besteht. Aha, eigenartig. Da braucht es aber göttliche Vernunft, um sich da zur Verfügung zu stellen, dann noch mit Freuden. Und jetzt geht's weiter. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und jetzt kommt, dass ihr prüfen möget, jetzt wird's gewaltig, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Ja. Dass ihr prüfen möget. Die Franzosen, ihr hört das hier nicht zum ersten Mal, aber ist so wunderbar. Wir sollen nicht prüfen, sondern wir sollen jetzt nach allem Vorangehenden sind wir in den Stand gesetzt, unterscheiden zu können. Der Franzose sagt richtig, discerner, nicht prüfen. Wir sollen unterscheiden können, jetzt Achtung, welche Dinge gehören ins Allerheiligste, welche ins Heiligtum und welche in den Vorhof, sollen wir unterscheiden können. Das heißt, liebe Geschwister, hier haben wir Geist, Seele, Leib. Wir haben Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wie diese drei Stücke nun alle an ihrem Ort, zu ihrer Zeit, nun dastehen, nach den Ordnungen Gottes, ist für uns so wichtig. Darf der Schlachtopferaltar ins Heiligtum geschoben werden? Nein. Darf der schöne goldene Leuchter ins Allerheiligste versetzt werden? Oder der Schaubotisch? Nein. Aber, liebe Geschwister, in der Verkündigung des Wortes Gottes nehmen wir Dinge, die hierher gehören, in den Vorhof, nach Fleisch und Blut, und Dinge, die der Seele entsprechen, und hier dem Leib der Seele entsprechen, nehmen wir dorthin ins Allerheiligste, wo nur der Geist ist, und da die Seele, und da der Leib, und da die Liebe, und da die Hoffnung, und da der Glaube. Das macht uns gar nichts. Da ist ein Kuddelmuddel beim Lesen, und dann stimmt's eben, was da steht, ist das Gegensatz von dem, und was da steht, und dann ist ein großer Durcheinander. Und jetzt sollen wir unterscheiden können, was gehört hierher, was hierher und was hierher. So. Also, unsere Leiber als Schlachtopfer zur Verfügung stellen, gehört, das ist eine Sache hier, nein, hier schon gar nicht. So. Der goldene Leuchter, den guck mal näher an. Hier im Heiligtum haben wir den Leuchter. Den haben wir auch schon wunderbar gesehen in der Darstellung. Da haben wir dem Leuchter gegenüber den Schaubrottisch mit den Broten, den 2x6 Broten und den Kelchen, also der Tisch des Herrn. Und dann vor dem Scheidevorhang ins Allerheiligste der Räucher, der Räucheraltar. Jetzt nehmen wir den goldenen Leuchter. Der Tisch des Herrn mit Brot und Wein. Da sind wir, Gott sei Dank, schon längst geschult und belehrt und geübt. Feier des Brotbrechens kennen wir. Und wenn wir dann lesen dürfen, wir, die vielen, sind ein Brot. Wir sind ein Brot. Ein Leib. Lassen wir uns auch brechen. Hat sich das Brot Gottes brechen lassen? Zum Leben der Welt. Aber jetzt kommt das Zweite. Der goldene Leuchter mit seinen 7 Lichtern stellt das gebrochene Licht der Welt dar. Gott selber ist Licht und wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Und weil da niemand zukommt, hat er sich zu was entschlossen, unser wunderbarer Gott, den Christo, herabzusteigen und im Allerheiligsten zu wohnen, wo gar kein Licht ist, in die Finsternis dieser Welt zu kommen. Jesus kam in die Finsternis. So. Er hat zu Salomo gesagt, Salomo, ich will in der Finsternis wohnen. Er kam in die Finsternis. Als Licht der Welt. Und jetzt der goldene Leuchter. Habe ich gesagt, stellt das gebrochene Licht dar. Gott hat es Menschen geschenkt, ist Zeit. Ja, Gott hat. Gebrochenes Licht sehen zu können, etwas verstehen zu können, nämlich dunkler Raum, kleine Öffnung, ein Sonnenstrahl wird hereingelassen vom Wissenschaftler, geführt auf ein gleichseitiges Dreieckstab, Prisma, aus Glas oder Kristall möglichst. Und jetzt lässt sich der eine Lichtstrahl da in eine Kante eingeführt, brechen. Das ist jetzt gebrochenes Licht, nicht nur gebrochenes Brot. Also lässt sich Christus als das Licht der Welt auch als Licht brechen. Oh. Anstatt dass der Sonnenlichtstrahl ist, die Sonne ist Gott und Christus, ein Strahl, jetzt gebrochen wird durch einen Wissenschaftler da, nicht? Beginnt der gebrochene Lichtstrahl nicht zu schimpfen und zu toben, sondern was? Zu tun? Die unendliche Buntfarbigkeit, die in einem Sonnenstrählchen verborgen ist, zu offenbaren. Wir reden von den sieben Regenbogenfarben. Ja, das ist so ein Spruch, weil die Zahl sieben, ja. Hier am goldenen Leuchter haben wir es nun. Ne? Das sind nun der eine Lichtstrahl, also Christus, das Licht der Welt, wird jetzt dargestellt am goldenen Leuchter. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So. Und diese Art vom goldenen Leuchter ist jetzt so gebrochenes Licht, dass jetzt unsere Seele das Licht der Welt fassen kann. Nicht nur unser Geist. Nicht? Unser Geist kann sofort fassen, Christus ist das Licht der Welt. Er ist gekommen und hat sich als Licht der Welt seiner Schöpfung geschenkt. So. Aber unsere Seele, die braucht jetzt gebrochenes Licht. Nicht? Das können wir jetzt eins nach dem anderen verstehen. Der Geist des Herrn, die Mitte, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. So. Jetzt haben wir, hier haben wir drei Stücke, die Lehre. Und das Gegenstück der Lehre ist unser Wandel. Guter Rat, der Geist des Rates und der Kraft, damit ich die Kraft habe, den guten Rat auszuführen. Die Erkenntnis und Furcht des Herrn oder Demut des Herzens, ja, die ergänzen sich so wunderbar. Also, und jetzt denken wir an das herrliche Wort. Unsere Seele, Heiligtum. ist beglückt durch diese Stücke des gebrochenen Lichtes. Ja. Und die sieben Regenbogenfarben, die der Wissenschaftler jetzt auf seinem Tisch alles hat, da kommt er aus dem Staunen nicht heraus, weil da in mathematischen Ordnungen alle ganze Unendlichkeit von Farbnuancen sind nun da. Und da haben wir dann noch das Wunder, die drei, die eins sind, der Geist, gelb, das Wasser, blau und das Blut, rot. Und das Zeugnis der drei ist einstimmig, sagt der Herr, sagt das Wort Gottes. Und nun das feine Wort, so ist nun der Anker unserer Seele, ist die Hoffnung unserer Seele, ist die Hoffnung unserer Seele der Anker, der hineinreicht bis ins Innere des Scheidevorhangs, bis ins Herz Gottes. Also, so wunderbar sind die drei Dinge, Allerheiligstes, Heiligtum und Vorhof. In jeder nur denkbaren Hinsicht Ordnungen unseres Gottes. Wir dürfen jetzt zum Schluss kommen und haben hier ein einmaliges Wort Gottes in Bezug auf geheiligt sein vor uns. Wo ist es? 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Das müssen wir schon aufschlagen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und jetzt geht's aufs Ganze. Und euer ganzer Geist, erstens. Und die Seele und der Leib. Er selbst sorgt dafür, dass unser Geist, unsere Seele und der Leib tadellos bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das wunderbarste Schlusswort. Treu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun. Halleluja. Er selbst. Amen.